Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in den zweiten Korintherbrief.
Dann kommt der nächste Abschnitt, überschrieben auf dem Blatt mit Der Dienst des neuen Bundes im Gegensatz zum Dienst des alten Bundes. Kapitel 2, 12 bis 3, Vers 18. Ich lese jetzt Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, für das Evangelium des Christus, man lese dazu Apostelgeschichte 20. Paulus kommt nach Troas, nach dem Tumult in Ephesus. Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Ich habe das erklärt. Er war so in Unruhe, wie wird der erste Brief aufgenommen werden. Und Titus war hingegangen, um das zu klären, aber er kam nicht zu der vorgesehenen Zeit. Weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Also übers Meer, in diese nördliche Provinz von Griechenland, mit Philippi, Thessalonich, Beröa. Fort nach Mazedonien. Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott, ein Wohlgeruch Christi, in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christus. Also der Apostel Paulus war in einer sehr schwierigen Situation, wie gesagt. Er kam nach Troas, hatte diese Unruhe. Obwohl er dort eine offene Türe hatte, geht er dann hinüber nach Mazedonien. Also so äußerlich könnte man sagen, eben durch so menschliche innere Unruhe getrieben. Und dann sagt er, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Der Ausdruck des Triumphzuges wird genommen aus der zeitgenössischen Umwelt. Nicht wahr? Die römischen Generäle, nachdem sie einen Sieg errungen hatten, führten jeweils einen Triumphzug durch. Und jetzt übertragt das der Apostel Paulus auf unser Umhergehen in unseren Aktivitäten, in unserem Dienst für den Herrn Jesus. Er sagt, wir sind gewissermaßen in einem Triumphzug, denn das Werk des Herrn Jesus am Kreuz war dieser vollendete Sieg. Ich schlage auf in Kolosser 2, da wird ja das Werk des Herrn Jesus genau so beschrieben. Kolosser 2, Vers 14. Vers 13 am Schluss. Da steht von Gott, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Die Fürstentümer und Gewalten, das sind Ausdrücke für Engelmächte. Und hier wird gesagt, von den gefallenen Engelmächten, angeführt von Satan, die wurden damals, als der Herr Jesus am Kreuz war, wurden die vollkommen entwaffnet. Also der Ausdruck ausgezogen hatte, bedeutet völlig entwaffnet. Die ganzen Waffenumhänge wurden quasi abgenommen. Und dann heißt es weiter, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Also als der Herr Jesus, als er gekreuzigte am Holz war, war das Gottes Triumph über die finsteren Mächte. Damals wurde der Schlange der Kopf zertreten, um das Wort aus 1. Mose 3, Vers 15 zu nehmen. Und nun, nach diesem vollendeten Sieg, Satan und seine Engel sind besiegt. Die Gläubigen sind aus der Gewalt der Finsternis herausgerettet und versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wie Kolosser 1, Vers 13 sagt. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das sind übrigens im Griechischen abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit. Wir sind nicht in einem Prozess, wo wir langsam aus der Macht der Finsternis befreit werden, sondern es sind Fakten, abgeschlossen. Wir sind befreit, wir sind versetzt. Und nun wird uns hier deutlich gemacht, und alles, was wir für den Herrn tun, und da sind wir alle irgendwie unterwegs, das müssen wir sehen als ein Triumphzug. Überall, wo wir hier hinkommen, sind wir gewissermaßen auf dem Triumphzug. Wie war das bei den Römern? Der General hatte ganz speziell seine Familie bei sich. Denn die Angehörigen, die teilten die Ehre des Sieges. Auch wenn sie selber an dem Kampf gar nicht beteiligt waren. Und nun sagt der Apostel Paulus gewissermaßen, wir sind alle, weil wir zu dem Herrn Jesus gehören, weil wir zur Familie Gottes gehören, sind wir dabei. Und diese Ehre des Sieges Gottes, obwohl wir gar nicht mitgekämpft haben, wird dieser Ehre sind wir teilhaftig geworden. Und dann kommt ein ganz schwieriges Wort, nicht wahr? Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi, in denen die errettet werden und in denen die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Es ist so, die Gefangenen, die Kriegsgefangenen wurden bei den Triumphzügen mitgeführt. Übrigens in Rom sieht man auch heute den Triumphbogen des Titus, der erinnert an die Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70. Und da sieht man jüdische Kriegsgefangene, die Tempelschätze damals in Rom mit sich herumtragen mussten beim Umzug. Der siebenarmige Leuchter ist dort abgebildet und Teile vom Schaubrottisch sieht man dort, silberne Posaunen, ja, die mussten sie mittragen. Und dann, während diesem Umzug wurden wohlriechende Kräuter verbrannt. Und nun, das Wohlriechende wird jetzt hier auf uns übertragen. Wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Nicht wahr? In Epheser 5, Vers 1 und 2 lesen wir davon, wie der Herr Jesus sich als Opfer hingegeben hat, Gott zu einem Wohlgeruch. Und es ist so, dass das Räucherwerk, das auch im Alten Testament auf dem Räucheraltar verbrannt wurde, das sprach von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber in 3. Mose 24 wird erklärt, dass auf die Schaubrote, die 12 Schaubrote auf dem goldenen Tisch, da legte man ja Weihrauch. Und dieser Weihrauch wurde jeweils, immer nach einer Woche, anstelle der Brote verbrannt und gab einen Wohlgeruch. Die 12 Brote sind ja klar ein Bild der 12 Stämme Israels. Also man kann sagen, diese Brote stellen dar das Volk Gottes. Und jetzt wird quasi für die Brote wurde jeweils ein bisschen Weihrauch verbrannt. Und dieser Wohlgeruch spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, wie er sich hingegeben hat als Opfer in den Tod. Aber jetzt wird seine Herrlichkeit wird uns, den Gläubigen, zugerechnet. Und so sagt der Apostel Paulus, wir gehen da durch diese Welt, werden im Triumphzug umhergeführt, denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Also die Herrlichkeit, die Vortrefflichkeit, die Schönheit des Herrn Jesus Christus wird uns zugerechnet. Genau wie es in Epheser 1, Vers 7 heißt, wir sind angenehm gemacht worden in dem Geliebten. Gott sieht uns jetzt in der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wenn er uns sieht, sieht er seine Herrlichkeit und sein Wohlgeruch. Nun war das aber so, nach dem Triumphzug wurde ein Teil der Gefangenen getötet. Und andere wurden dann freigelassen, je nach Entscheidung. Und so war eben dieser Wohlgeruch, dieser wohlriechenden Gewürze, die verbrannt wurden beim Triumphzug, war für die einen ein Geruch vom Tode zum Tode und für die anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Also es gab da zwei Möglichkeiten. Für die einen war das etwas ganz Schreckliches und für die anderen war das eigentlich, ach, mit diesem Geruch verbanden sie Freiheit und Leben. Und so erklärt der Apostel Paulus, wenn wir das Evangelium verkündigen und von einem Ort zum anderen bringen, da gehen wir im Triumphzug hindurch. Und für die einen Menschen bedeutet das letztendlich das Verdammungsurteil. Und für die anderen ist das der Weg zum Leben. Denn wir werden das immer erleben, so wie wir das auch in der Apostelgeschichte sehen. Zum Beispiel in Athen, Apostelgeschichte 17. Paulus spricht auf dem Areopag, evangelisiert, und dann, als er von Totenauferstehung spricht, da beginnen einige laut zu lachen, spotten. Und dann gab es solche, die haben gesagt, wir wollen dich auch später nochmals hören, hörten ihn zwar nicht mehr, er ging dann weg und kam nicht mehr nach Athen, unseres Wissens. Und dann gab es solche, die kamen zum Glauben. Unter anderem Dionysius, der Areopagit und eine vornehme Frau namens Damaris. Ja, so wurde die Botschaft des Evangeliums für die einen, die das Evangelium ablehnten, wurde das zum Geruch vom Tode zum Tode. Und für die, die zum Glauben kamen, war das der Geruch vom Leben zum Leben. Ja, ein sehr eindrückliches und krasses Bild, das uns eben zeigt, wie wir uns sehen sollen in Gottes Augen. Und dann fragt er, Vers 17, und wer ist dazu tüchtig? Wer ist tüchtig für so einen Dienst? Und dann sagt er, ganz grundlegend wichtig ist, wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott reden wir in Christus. Also er sagt, wir verfälschen nicht die Bibel. Das ist grundlegend wichtig, dass wir eben bibeltreu sind. Dass wir die Bibel nicht irgendwie unseren Wünschen gemäß zurechtbiegen oder dem Zeitgeist gemäß zurechtbiegen. Und was eigentlich ziemlich schockierend ist, wir sind ja da im Jahr 55 und Paulus sagt schon da, wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes. Schon damals. Was würde der Apostel Paulus sagen, wenn er in der heutigen Zeit da sein würde? Und er sagt eben, wichtig ist Lauterkeit, also Echtheit, Wahrheit, Reinheit und aus Gott reden. Das heißt, wir wollen nur das weitergeben, was wir wirklich von Gott bekommen haben, nicht unser eigenes. Vor Gott, wir reden immer im Bewusstsein, dass Gott das alles mit ansieht, was wir sagen. Und in Christus, also in enger Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Ja, jetzt sehen wir, es geht um den Dienst. Ich habe ja diesen dritten Abschnitt, wie gesagt, überschrieben mit der Dienst des neuen Bundes im Gegensatz zum Dienst des alten Bundes. Das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Ich lese gleich weiter, Kapitel 3, Vers 1. Fangen wir wiederum an, uns selbst zu empfehlen? Oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch. Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen. Dir offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Er spricht über Empfehlungsbriefe. Warum spricht er so? Offensichtlich haben Korinther gesagt, Paulus, wir möchten gerne eine Empfehlung von anderen Gläubigen für dich. Eben, er wurde ja, wie gesagt, als Apostel sogar in Frage gestellt. Und da haben manche gewünscht, wir möchten gerne einen Empfehlungsbrief haben für dich. Und Paulus sagt, was? Sollen wir einen Empfehlungsbrief an euch benötigen? Er sagt aber nicht, Empfehlungsbriefe sind eigentlich etwas völlig Unnötiges. Er sagt, oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Er sagt, andere haben das wohl nötig, aber wir nicht. Ihr kennt uns und der Beweis der Echtheit unseres Dienstes seid ihr ja selbst. Die Korinther kamen ja durch Paulus zum Glauben und nicht durch irgendwelche Leute, die da später gekommen sind und ihr Unwesen getrieben haben, wie wir noch sehen werden. Also er sagt, es ist doch völlig unsinnig, solche Diener, die ihr kennt und die bewährt sind im Dienst, die brauchen keinen Empfehlungsbrief. Aber ich habe hier auf dem Skript unter Besonderheiten habe ich Punkt 6, Empfehlungsbriefe, habe ich verwiesen auf Apostelgeschichte 18, 27. Dort findet man Apollos, der kam ja nach Ephesus und kam dort in Verbindung mit der Gemeinde. Aquila und Priscilla haben dann diesen Juden weitergeführt und so wurde er ausgerüstet für einen wertvollen Dienst. Darauf wollte er von Ephesus nach Korinth gehen. Und jetzt schauen wir mal, was da steht. Apostelgeschichte 18, Vers 27. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Also die Brüder in der Gemeinde in Ephesus haben einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth und haben Apollos empfohlen. Weil er in Korinth nicht bekannt war, haben sie so eine Bestätigung gegeben. Und so konnten die Korinther, weil sie Grund hatten, der Gemeinde in Ephesus zu vertrauen, konnten sie den Apollos aufnehmen, ohne dass er zuerst hätte genauer gekannt werden müssen. Aber wenn der einfach so gekommen wäre, hallo, ich bin Apollos, übrigens ein ganz treuer Gläubiger, und ich habe keine Irrlehren, selbstverständlich, und das hätte nicht gereicht. Und wir lesen ja davon, in Galater 2 spricht der Apostel Paulus von falschen Brüdern, die sich neben eingeschlichen hatten. In Apostelgeschichte 20 sagt er den Ältesten von Milet, dass verderbliche Wölfe werden zu euch hineinkommen und werden der Herde nicht schonen. Und im Judasbrief liest man in Vers 4, dass sich etliche eben neben eingeschlichen haben. Also dieses Problem gab es ständig. Und die Empfehlungsbriefe waren, damit ein gewisser Schutz, nicht 100%, aber ein gewisser Schutz gegen diese Infiltration. Und eben gerade zum Beispiel, wenn einer gekommen wäre, der irgendwo weit weg war, der ausgeschlossen wegen Ehebruch. Und jetzt kommt er, ja, ich bin auch ein Kind Gottes. Ah, schön, ja, dann... Nein, dann sollten die wissen, ja, wie hast du eine Empfehlung von der Gemeinde, wo du herkommst? Und da hätte man, auf diese Weise konnte man eben manche Klippen umschiffen. Ich habe dann noch auf dem Blatt hingewiesen auf Römer 16, 1 bis 2. Dort haben wir ein Empfehlungsschreiben, ganz kurz, von Paulus für die Schwester Phoebe, eine Dienerin in der Gemeinde von Kenchrea. Und dann habe ich noch Kolosser 4, Vers 10. Dort wird Markus empfohlen. Also auch ein Empfehlungsbrief an die Gemeinde in Kolossä für Markus. Aber der Apostel Paulus sagt, wir haben doch keinen Empfehlungsbrief an euch Korinther nötig. Ihr seid gewissermaßen unser Brief. Ihr seid gewissermaßen der Ausweis unseres Dienstes für Gott. Und dann sagt er, ihr seid ein Brief Christi, aber ein ganz spezieller. Nicht irgendein Brief mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Was ist damit gemeint? Nun, in Jeremia 31 wird der neue Bund angekündigt. Schon im Alten Testament wird der neue Bund, das Neue Testament, angekündigt. Jeremia 31, 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr an jeder seinen Nächsten und an jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Hier wird der neue Bund dem alten Bund gegenübergestellt. Und ich muss sagen, der neue Bund mit Israel wird dem alten Bund mit Israel gegenübergestellt. Also am Sinai, der alte Bund, und jetzt hier in Jeremia 31 geht es um das tausendjährige Friedensreich. Der neue Bund mit Israel. Aber ganz wichtig, hier wird gesagt, Vers 31, ein neuer Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Mit den 10 und mit den 2 Stämmen. Mit dem 12-stämmigen Volk Israel. Und nun, dieser Bund soll anders sein. Nicht mehr ein Bund mit steinernen Gesetzestafeln, sondern die Gebote werden direkt in die Herzen hineingeschrieben. Und damit ist gemeint, dass der neue Bund eine ganz andere Qualität sein wird. Die meisten damals am Sinai waren ja gar nicht bekehrt. Die gehörten einfach zum Volk Israel. Sie gingen mit, zogen aus, sie haben die Gesetze bekommen, aber die waren gar nicht bekehrt. Aber wenn es um den neuen Bund geht in der Zukunft, geht es darum, dass diejenigen aus Israel, mit denen Gott den Bund schließt, dass die wirklich bekehrt sein werden. Und da wird Gott seine Gebote direkt in ihr Herz hineinschreiben. Durch die Wiedergeburt werden seine Gedanken in ihr Inneres hineingegeben. Also der neue Bund wird sein, Gott gibt seine Gebote direkt ins Herz hinein, also durch Wiedergeburt. Zweitens sagt Gott, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Eine ganz neue Beziehung. Drittens, sie werden Gott erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Eine wirkliche Gotteserkenntnis. Und viertes Kennzeichen, völlige Vergebung. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also Wiedergeburt, Neubeziehung, Gotteserkenntnis, völlige Vergebung. Das sind die 4 Segnungen des neuen Bundes. Und nun, der Herr Jesus hat ja in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot genommen und gedankt und dann auch den Kelch. Und er hat gesagt, dies ist der Kelch dieser Kelch ist der Bund in meinem Blute. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also sein Sterben am Kreuz war die Grundlegung des neuen Bundes. Und jetzt ist ganz wichtig, im Neuen Testament wird nirgends gesagt, dass Gott diesen neuen Bund jetzt mit der Gemeinde geschlossen hätte. Sondern auch in Hebräer 8, wo das wieder aufgenommen wird aus Jeremia, wird gesagt, dass Gott das mit Israel schließen wird. Aber, so, der Bund ist grundlegend, die Grundlage zum Bund ist gelegt worden mit Golgatha. Gott wird am Anfang des tausendjährigen Reiches offiziell mit Israel, und zwar mit diesem Drittel, der die Drangsal überleben wird und zur Bekehrung kommt, mit ihnen wird er offiziell diesen neuen Bund dann schließen. So wie das in Jeremia 31 steht. Aber die Gemeinde ist heute bereits Nutznießer dieses Bundes. Und darum nennt Paulus die Gläubigen Diener des neuen Bundes. Lesen wir weiter in 2. Korinther 3, Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also er sagt nicht, der Bund ist mit der Gemeinde geschlossen, aber er sagt sehr wohl, dass wir, die wir zur Gemeinde gehören, sind Diener des neuen Bundes. Und da wird klar gemacht, dass die Segnungen des neuen Bundes sind Segnungen, die auch die Gemeinde hat. Denn da ist zu nennen die Wiedergeburt. Gott gibt seine Gebote direkt in unser Inneres hinein, ins Herz. Und wir haben auch eine ganz neue Beziehung zu Gott. Und wir haben diese Gotteserkenntnis. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Und wir haben diese völlige Vergebung der Sünden. Wir haben das gelesen in Kolosser 2. Heute, indem er uns alle unsere Vergehungen vergeben hat. Die ganze Schuld des Lebens wurde schon am Kreuz gesühnt. Und diese Segnungen haben wir, aber ich muss natürlich in Klammern noch sagen, wir haben noch viel mehr. Wir haben noch viel mehr Segnungen, die über die Segnungen des neuen Bundes hinausgehen. Und das ist eben Epheser 1, Vers 3, dass wir gesegnet worden sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Aber hier wird nun gezeigt in 2. Korinther 3, dass der Dienst der Gläubigen heute ist ein Dienst des neuen Bundes. Und wenn wir eben im Triumphzug umhergehen, das Evangelium verkündigen, da kommen Menschen zum Glauben und dann wird in ihre Herzen, nicht mit Tinte, sondern durch das Wirken des Geistes Gottes, der die Wiedergeburt wirkt, werden Gottes Gebote in die Herzen hineingeschrieben. Und dann erklärt er, Vers 6, hat uns zu Dienen des neuen Bundes gemacht, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Ausdruck der Buchstabe fasst gewissermaßen die Gebote zusammen im Gesetz auf den 10 Gebot, auf den 2 Steintafeln. Und diese Gebote, die töten. Ja, warum hat Gott das Gesetz Israel gegeben? Um Israel zu beweisen, dass sie Sünder sind. Das Gesetz sollte klar machen, dass kein Mensch aus sich selbst heraus, aus seiner natürlichen Natur heraus, Gottes Gebote erfüllen kann. Und so erklärt das Neue Testament, gerade in Galater 3, dass das Gesetz wird zum Menschen für einen Fluch. Denn das Gesetz Mose sagte, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben ist im Buch des Gesetzes, es zu tun. Ja, niemand konnte es einhalten. Und so brachte das Gesetz eben Fluch und Tod über die Menschen. So war eben das Gesetz der Beweis für den Menschen, oder sollte es sein, um zu sehen, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen eine Erneuerung unserer Natur. Wir brauchen eine Erneuerung durch eine Neuschöpfung, durch die Wiedergeburt. Und das wird eben im neuen Bund klargemacht. Da verändert Gott den Menschen. Also wenn es hier heißt, der Buchstabe tötet, heißt das, das Gesetz vom Sinai verurteilt den Menschen und bringt ihm Verdammnis. Aber der neue Bund, der gegründet ist auf dem Blut Christi, bringt Vergebung und Erneuerung. Der Geist Gottes macht lebendig, indem er die Wiedergeburt wirkt. Jetzt merkt man, das hat also überhaupt nichts zu tun mit dem, wie manche sagen, ja, wenn man so an die genaue Bibel glaubt, als Inspiration in Buchstaben, das ist so Buchstabengläubigkeit und es heißt ja, der Buchstabe tötet. Hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Es geht darum, das Gesetz vom Sinai, das verurteilt den Menschen, tötet ihn. Aber wir brauchen die Gnade des neuen Bundes. Ich lese weiter Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steinen eingegraben in Herrlichkeit begann, so dass die Söhne Israels das Angesicht Moses nicht unverwandt anschauen konnte, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die hinweggetan werden sollte. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Also hier nennt Paulus den Dienst von Mose in Verbindung mit der Gabe des Gesetzes am Sinai, der Dienst des Todes. Ja, denn letztlich hat ja die Gabe des Gesetzes dazu geführt, dass Menschen verurteilt wurden zur Verdammnis. Aber er sagt, der Dienst des Todes damals am Sinai begann mit Buchstaben in Steine eingegraben. Das sind die 10 Gebote auf den 2 Tafeln. Und Paulus sagt, dieser Dienst des Todes damals begann mit Herrlichkeit. Ja, wie war das? Als Mose das zweite Mal vom Berg runterkam mit den Tafeln, da hat sein Gesicht geleuchtet. Und die Israeliten ertrugen das nicht mehr. Und so hat er eine Decke genommen und hat sein Gesicht zugedeckt. Und darauf spielt Paulus an. Also sogar der Dienst des Todes begann eigentlich auf ganz herrliche Weise. Aber wie viel mehr wird nun im Zusammenhang mit dem neuen Dienst der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn der alte Bund war zeitlich beschränkt, aber der neue Bund, der bringt Segen in alle Ewigkeit. Ja, und so spricht er also so im Gegensatz von altem neuen Bund. Vers 9, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist vielmehr der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. Sehen wir wieder, der Dienst von Mose bei der Gabe des Gesetzes wird hier genannt der Dienst der Verdammnis. Der Dienst des Todes, Vers 7, hier der Dienst der Verdammnis. Und im Zusammenhang mit dem neuen Bund wird es genannt der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit. Ja, jetzt versteht man, warum ich den Titel gesetzt habe für den ersten Hauptteil. Kapitel 1 bis 7, die Herrlichkeit des Dienstes für Gott. Er zeigt, was der christliche Dienst ist. Das ist der Dienst der Herrlichkeit, wo wir die Segnungen des neuen Bundes weitergeben. Und indem wir das Evangelium weitergeben, kommen Menschen zum Glauben und erfahren eben alle diese Segnungen des neuen Bundes. Und dann ist interessant, wie Paulus dann das weiter ausführt mit Mose, der ja eine Decke auf dem Gesicht hatte. Und zwar wendet er dann das auf das Volk Israel an, heute. Er sagt, Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht gleich wie Moses, der eine Decke über sein Angesicht legte, auf dass die Söhne Israels nicht anschauen möchten, das Ende dessen, was hinweggetan werden sollte. Aber ihr Sinn, der Sinn der Israeliten, das Denken der Israeliten, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Jetzt macht der Apostel Paulus hier eine Anspielung auf den Talit, den Gebetsschal in der Synagoge. Also Männer im Judentum beim Beten ziehen einen Schal an, über den Kopf. Und jetzt sagt er, dieser Gebetsmantel bei den Männern über den Kopf ist gerade symbolisch. Denn es symbolisiert, dass ihnen eigentlich eine Decke auf dem Herzen liegt, wenn sie das Alte Testament, den Tanach, lesen. Aber diese Decke wird weggetan, wenn sie sich bekehren. Und ich habe das mal ganz eindrücklich erlebt. Ich war an der Klagemauer. Dort auf der linken Seite kann man ja bei den Männern noch so unter einen Bogenbau runtergehen. Dann geht in Gebäude geht die Klagemauer weiter. Und da beten auch viele orthodoxe Juden. Und dort, gerade unter dem sogenannten Wilsenbogen, das ist der erste Bogen von dieser gewaltigen Brücke, die aus dem Tempelberg rausging, hinüber Richtung Pilatus. Das ist übrigens der direkte Weg, wo der Herr Jesus von der Verurteilung im Sanhedrin, im Tempel, dann zu Pilatus geführt wurde. Und genau dort unter dem ersten Bogen sah ich einen alten orthodoxen Juden auf dem Stuhl beten, den Talit über seinem Kopf, über seinem Gesicht, über seinem Herzen. Wirklich zu. Wow, war das für mich eine Illustration. Genau da, wo der Messias vor fast 2000 Jahren aus dem Tempel hinausgeworfen worden ist, da betet er, weil Israel immer noch in größter Not ist. Und die Decke auf dem Gesicht. Wenn sich dieser Mann bekehrt, was geschieht dann? Der wird weiter beten. Aber in 1. Korinther 11 sagt der Apostel Paulus, dass ein Mann beim Beten und Weissagen nichts auf dem Haupt haben soll. Das ist für manche Orthodoxe ein Problem. Was? Jetzt können die nicht mehr mit Kippa beten. Nein, geht nicht. Ja, aber das ist ja gar nicht jüdisch. Nein, das ist nicht jüdisch. Es ist christlich. In der Gemeinde Gottes beten Männer unbedeckt. Die Frauen sollen eine Bedeckung haben, sagt der Apostel Paulus, aber die Männer unbedeckt. Übrigens nicht eine Verhüllung, sondern eine Bedeckung. 1. Korinther 11. Und das ist also nicht irgendwie aus der Zeit herausgenommen, denn die Griechen, da haben ja Männer und Frauen unbedeckt zu den Göttern gebetet. Und bei den Römern, von alten Darstellungen kann man das ableiten, beteten mit Kopfbedeckung zu den Göttern. Und im Judentum waren besonders die Männer bedeckt, die Frauen auch, aber es ist nicht weniger streng. Und jetzt wird hier gesagt, wenn er aber zum Herrn umkehrt, wird diese Decke weggenommen. Und dann kommt eben dieser Höhepunkt, Kapitel 3, Vers 16, wenn es, Israel, aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Also, da wird gezeigt, was dieser Dienst des neuen Bundes beinhaltet, diese Erkenntnis Gottes. Wiedergeburt und neue Beziehung zu Gott und diese Erkenntnis Gottes, so dass eben unsere Augen aufgedeckt sind und wir so die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen dürfen. Im Judentum ist die Decke immer noch da. Und wenn Sie das Alte Testament studieren, ich weiß, es gibt manchmal Leute, die suchen die großen Erkenntnisse, suchen sie irgendwo im orthodoxen Judentum. Wenn sie nicht dort finden, dort ist die Decke drauf. Aber wenn die Decke weggeht, dann kommen die großen Erkenntnisse, wenn man dann wirklich den Herrn Jesus sieht im Alten Testament und im Neuen Testament. Eben, wenn wir so die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt. Und das ist auch so schön. Das heißt ja nicht, wenn wir dem Herrn ähnlicher werden wollen, dann müssen wir das und das und jenes und diese Übung machen und so weiter. Es heißt einfach hier, wenn wir den Herrn anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt. Und das ist so wichtig. Je mehr wir uns in der Bibel mit dem Herrn Jesus beschäftigen, desto mehr werden wir ihm ähnlich. Ohne einen Kampf. Und darum ist es auch wichtig, Predigten sollten nicht nur Predigten sein, wo wir wissen, was wir zu tun haben. Ich weiß nicht, manchmal, besonders junge Leute, die sagen, ein Predigt muss praktisch sein. Ja, richtig, natürlich. Das muss es auch sein. Aber eine Predigt sollte auch die Herrlichkeit des Herrn Jesus groß machen. Und durch das Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir automatisch ihm immer ähnlicher, ohne einen Krampf. Und das merkt man selber gar nicht. Moses war auf dem Berg. Dann kam er runter. Der wusste nicht, dass sein Gesicht strahlte. Aber er war dort in Gemeinschaft mit dem Herrn. Dann kam er runter und sein Gesicht strahlte. Und so ist das, wenn wir in Gemeinschaft mit dem Herrn leben, dann beginnen wir zu strahlen, ohne dass wir da uns ständig selber beobachten müssen. Ja, wie steht es eigentlich? Wo bin ich jetzt ganz genau? Wo stehe ich in meiner Entwicklung? Und ja, das kann man im Geschäft machen, oder? Man sieht, wie weit es mit Sollanforderungen und so weiter. Aber wenn es geht um unseren geistlichen Zustand, wir sollen uns nicht ständig selber anschauen, sondern von uns weg die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Ja, jetzt sollten wir dringend Pause machen. Eine halbe Stunde. Wir fahren jetzt weiter. Wir haben gesehen in Kapitel 3, wie diese Decke auf den Herzen der Israeliten liegt. Aber sobald sie zum Glauben an den Messias kommen, wird die Decke weggenommen und sie können frei mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Nun, Kapitel 4 schließt hier direkt an und nun wird klar gemacht, dass nicht nur eine Verdunkelung, eine Verstockung, wie Vers 14 in Kapitel 3 sagt, beim Volk Israel vorliegt, sondern bei den Menschen überhaupt. Kapitel 4, Vers 3. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. Und der Apostel Paulus macht klar, dass der Satan das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus. Nun, in Vers 5 sagt er, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Hier wird eine direkte Verbindung zum ersten Schöpfungstag hergestellt. Und zwar wird hier klar gemacht, bei der Neuschöpfung, man denke wieder an 2. Korinther 5, 17, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Bei der Neuschöpfung ist es genau so wie in 1. Mose 1. Da hat am ersten Tag Gott sein göttliches Licht in die Dunkelheit hineinleuchten lassen. Also er sagte, es werde Licht und es ward Licht. Also wird in 1. Mose dieser Zustand von Finsternis, von Wüstheit und Leere, wird dort als Parallele gesehen zu unserem Zustand vor der Bekehrung. Und es gibt ja viele, die sagen, ja, 1. Mose 1, Vers 2 und die Erde war wüst und leer. Das bezeichnet einfach die Erde in ihrem Ur- und Rohzustand am Anfang der Schöpfung. Aber es ist eben effektiv so, dass man übersetzen kann, Vers 1 ist klar, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da beginnt der erste Schöpfungstag. Gott hat das Universum erschaffen und auch den Planeten Erde. Vers 2. Und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Das hebräische Wort Haya kann bedeuten sein oder werden. Und man kann mit Fug und Recht übersetzen, und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Und dann Finsternis lag über der Tiefe. Also nicht der Urzustand, sondern da ist etwas geschehen. Was ist denn da geschehen? Nun, wir müssen ja den Fall des Satans irgendwo unterbringen. Denn in 1. Mose 3, beim Sündenfall, ist ja der Satan bereits eine Tatsache. Die Schlange ist da. Wann hat der Sündenfall des Satans stattgefunden? Nun, die Antwort ist in 1. Johannes 3, Vers 8 gegeben. Der Teufel sündigt von Anfang an. Nun, die Bibel beginnt mit: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und an dieser Stelle wieder: Der Teufel sündigt von Anfang an. Hiob 38, Vers 7 macht klar, als Gott die Erde erschuf, da haben die Engel, die bereits erschaffen waren, gejubelt. Aber dann wollte einer dieser Engel sein wie Gott, erklärt uns Jesaja 14, 12 und Hesekiel 28, Vers 12. Der Satan wollte sein wie Gott und wurde zur Erde gestürzt, wie Jesaja 14, 12 sagt. Und dadurch wurde die Erde Tohu Wavohu, Wüstheit und Leere. Dieser Ausdruck wird ja in Jeremia 4, Vers 23 wieder aufgenommen, in Verbindung mit dem verwüsteten Land Israel, verwüstet durch das Gericht Gottes. Sehr interessant. Das einzige Mal, wo dieser Ausdruck Tohu Wavohu noch vorkommt, Jeremia 4, 23, steht in Verbindung mit Gericht Gottes und Verwüstung. Und darum können wir also sehen, am ersten Schöpfungstag wird Himmel und Erde erschaffen. Dann kommt es zum Sturz des Satans, noch am gleichen Tag. Und noch am gleichen Tag bringt Gott dann sein Licht in die Finsternis hinein. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Also nichts von einer Restitutionstheorie, wo man da Millionen von Jahren irgendwie unterbringen könnte in Vers 2, wie das manche versucht haben. Damit haben wir nichts zu tun. Es gibt auch keinen Grund, wieso wir da irgendwo Millionen von Jahren unterbringen sollten. Ist auch wissenschaftlich gar nicht haltbar. Aber eben, das zeigt uns, dieser Zustand Wüstheit und Leer und dieser Finsternis über der Tiefe, das entspricht unserem Zustand eben als gefallene Geschöpfe. Und dann am ersten Schöpfungstag kommt dieses Licht in die Dunkelheit. Und das geschah bei der Bekehrung. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, damals in 1. Mose 1, Vers 3, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in den zweiten Korintherbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 0145 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.